Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen heute.
Cyberrüffel. Sicherheitspannen bei Microsoft sollen Behörden und Firmen gefährdet haben. Schlüsselgewalt. Wie Microsofts Monopolstellung das Angriffsrisiko vergrößert. Pornodrossel. Sexplattformen müssen mehr gegen jugendgefährdende und kriminelle Inhalte unternehmen. Spiegelbild. Ein neues Virtual Reality System soll Retouren im Mode-Online-Handel reduzieren. Und das digitale Logbuch. Beamten-Mikado.
Wenn die E-Mails von Microsofts Chefetagen und Sicherheitsabteilungen abgegriffen wurden oder eingesehen werden konnten, dann dürfte sich das ja nicht nur auf Kontakte mit amerikanischen Behörden reduziert haben, sondern natürlich auch mit weltweiten, also auch unter anderem europäischen oder sogar deutschen.
Das sagt Manuel Artuk, der Sprecher der AG Kritis, der unabhängigen Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen. Ja, und er bezieht sich da auf eine Notfallanweisung der CISA, der Aufsichtsbehörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit in den USA. Rausgegangen ist diese Mitteilung schon am 2. April und letzte Woche ist dann auch ihr Inhalt öffentlich bekannt geworden. Die CISA fordert darin die zivilen US-Behörden auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um das signifikante Risiko einer Kompromittierung ihrer E-Mail-Systeme durch einen fremden staatlichen Akteur zu mindern. Michael Gessert, gemeint ist hier eine Hackergruppe, die dem russischen Auslandsgeheimdienst zugeordnet wird. Und der war es ja zuvor gelungen, sich Zugriff auf eine Reihe von hochkarätigen E-Mail-Accounts beim Softwarehersteller Microsoft zu verschaffen.
Ja, ganz genau. Diese Hackergruppe ist ja unter einer ganzen Reihe von Namen bekannt. Cozy Bear, Nobelium, APT29 oder Midnight Blizzard. Und die konnte wohl mindestens seit Ende November die Mails von hochrangigen Microsoft-Managern mitlesen, darunter eben peinlicherweise auch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus Microsofts eigener Cybersecurity-Abteilung. Aufgefallen war das Microsoft allerdings erst im Januar. Da gab das Unternehmen dann eine erste Mitteilung heraus. Im März musste Microsoft einräumen, die Hacker seien immer noch in den internen Systemen unterwegs und würden sich mit den zuvor erbeuteten Informationen unautorisierten Zugang auf Microsoft-Ressourcen verschaffen oder dies versuchen. Und das scheint nach wie vor zu gelten. Bis jetzt gibt es keine gegenteilige Information bzw. Entwarnung von Microsoft.
Ja, wenn der Cybersicherheitsmitarbeiter von Microsoft intern und extern kommuniziert haben, zum Beispiel mit Behörden und Firmen, dann kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es auch um sensible Inhalte ging. Und genau darauf zielt ja dann auch wohl diese letzte Notfallanweisung der CISA ab.
Die zielt darauf ab, dass eben solche in der Kommunikation gegebenenfalls besprochenen sensible Inhalte monatelang von den Angreifern mitgelesen werden konnten. Die zielt aber auch noch auf etwas weit Gefährlicheres, nämlich auf die in der Kommunikation möglicherweise ausgetauschten Zugangscredentials, über die die Hacker dann wiederum Zugriff auf die Systeme der Kommunikationspartner, sprich der Microsoft-Kunden, bekommen können. Genau das ist offenbar bei mehreren US-Behörden passiert. Bei welchen genau, das wurde nicht verraten. Aber insofern fordert die CISA jetzt die Behörden auf, Passwörter zurückzusetzen, Zugangstoken und API-Schlüssel zu löschen, wo immer auch ein kompromittierter Kontakt zu Microsoft bekannt oder auch nur vermutet wird. Bei bekannten oder vermuteten Kontakten sollen die Behörden ihre Systeme auf etwaige Zugriffsversuche der Angreifer untersuchen und eine Schadensanalyse erstellen und der CISA bis zum 1. Mai einen Bericht vorlegen.
Ja, helle Aufregung also in den USA, denn es ist klar, ein sogenanntes Supply Chain Szenario, wo also ein Softwareanbieter oder Dienstleister gehackt wird und dann im zweiten Schritt seine zahlreichen Kunden, die ja dessen Software und Kommunikation vertrauen, das ist ziemlich gefährlich. Wenn der kompromittierte Anbieter allerdings dann auch noch Microsoft heißt, dann passt wohl der berühmte, wenn auch vielleicht sprachlich nicht ganz korrekte Ausdruck SuperGAU.
In unserer Untersuchung haben wir eine Reihe von operativen und strategischen Entscheidungen bei Microsoft identifiziert, die zusammen auf eine Unternehmenskultur hinweisen, in der Investitionen in die Unternehmenssicherheit und striktes Risikomanagement vernachlässigt werden.
Ein Kernsatz aus dem Bericht des Cyber Safety Review Boards. Das CSRB ist ein Expertengremium im Auftrag des US-Heimatschutzministeriums. Statt neue Leistungsmerkmale für seine Software- und Cloud-Produkte zu entwickeln, solle Microsoft seine Prioritäten auf substanzielle Sicherheitsverbesserungen richten. Mehr als Ermahnungen muss Microsoft nicht fürchten, konstatiert beispielsweise das Magazin Wired. US-Behörden und US-Firmen seien letztlich dem Software-Riesen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Manuel Artuk von der AG Kritis sieht dieses Problem auch für Akteure in Europa und Deutschland.
Das haben wir an allen Stellen, insbesondere in den kritischen Infrastrukturen, dass wir in der Supply Chain tatsächlich immer wieder feststellen, man macht sich zu sehr abhängig von einzelnen Anbietern oder Herstellern. In dem Moment, wo diese Unternehmen oder Behörden tatsächlich sich zu stark in eine Hand begeben, haben wir das Problem des Ungleichgewichts, dass der Hersteller zu groß ist und man damit als Kunde quasi auch kaum noch verhandeln kann.
Dass die Pannen bei Microsoft so weitreichende Auswirkungen haben können, hängt für Artuk mit einem Dilemma zusammen. Bequemlichkeit versus Sicherheit.
Also es wurde ja jahrelang propagiert, Single Sign-On, möglichst nur einmal anmelden und dann über die Tokens überall Zugriff kriegen, sodass man vermeintlich sicher ist, aber auch ordentlich arbeiten kann und nicht alle 3 Sekunden in jeder Anwendung sozusagen die Zugangsdaten eingeben muss. Das Problem, wenn es zu viel Single Sign-On ist und zu viel Rechte an einem solchen Token hängen, dann haben wir das Problem, dass natürlich auch ein Angreifer eben da hingehen kann und diese Token entwendet und sagt, jetzt habe ich Zugriff auf alles.
Genau dieses Dilemma diagnostiziert auch Dominik Bredel, Sicherheitsexperte beim IT-Dienstleister Kyndryl, und nimmt Microsoft ein klein wenig in Schutz. Dessen Kunden könnten ja zumindest bei kritischen Accounts etwas unbequemere Maßnahmen wie etwa 2-Wege-Authentifizierung zwingend vorsehen.
Diese Hürde, die sollte man schon auf sich nehmen, gerade wenn man eben mit privilegierten Accounts zu tun hat. Ich meine, das muss man sich dann ja auch schon mal vergewärtigen, dass man hier nicht darüber spricht, über einen normalen Mitarbeiter, der vielleicht Zugriffe auf seine E-Mails hat, sondern über VIPs, also ja, Personen in leitender Angestelltenfunktion oder in der Führungsposition oder eben IT-Security-Mitarbeitern.
Dominik Bredel fürchtet allerdings genauso wie Manuel Artuk, dass der russische Hackerangriff auf das Microsoft-E-Mail-System nicht nur US-amerikanische Behörden und Firmen betrifft, sondern auch deutsche. Warum also die amerikanische Cybersecurity-Behörde warnt, nicht aber das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das deutsche BSI, erschließt sich ihm nicht.
Also hier muss ich ganz klar sagen, dass ich mir hier auch mehr Führung vom BSI erwartet hätte und dass das BSI auch hier mehr Führung übernimmt. Und hier verstehe ich nicht wirklich die zögerliche Haltung, die hier eingenommen wurde.
Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, habe in Bezug auf Sicherheitslücken bzw. eine mangelnde Sicherheitskultur bei Microsoft eine Beißhemmung, so hat es zum Beispiel das IT-Portal Heise in einem sehr prominenten und pointierten Kommentar geschrieben. Nachvollziehbar, Michael?
Naja, ich selbst habe mittlerweile auch ein schriftliches Statement vom BSI bekommen. Das BSI analysiere den Sachverhalt intensiv und stehe dazu auch im Austausch mit Microsoft. Unternehmen und Behörden, die von Microsoft über kompromittierte Korrespondenz informiert worden seien, sollten sofort aktiv werden. Und Unternehmen, die nicht informiert wurden, sollten, ich zitiere, eigenständig prüfen, ob sie mit Microsoft eine E-Mail-Korrespondenz geführt haben und dabei vertrauliche Daten übermittelt haben. Für mich klingt das eigentlich ziemlich ähnlich wie die CISA-Direktive, nur dass das BSI das eben nicht offiziell rumgeschickt hat. Und das BSI hat mir auch noch geschrieben, es liegen derzeit keine Informationen oder Meldungen über eine Betroffenheit deutscher Behörden oder Unternehmen vor. Derzeit keine Hinweise oder keine Anzeichen auf. Das wird aber bekanntlich allgemein nicht unbedingt als Entwarnung aufgefasst, sondern zuweilen auch als wir haben keine Ahnung.
Ziehen wir mal ein Fazit. Microsoft hat schon wieder mal ein offenbar sogar noch laufendes Sicherheitsproblem, das eine nicht absehbare Zahl von Kunden betreffen könnte. Ist das noch ein temporäres Problem, ja, das man durch einen stärkeren Fokus auf Sicherheit in den Griff bekommt, oder läuft hier strukturell irgendwas aus dem Ruder?
Ich habe dazu von Microsoft auch noch 2 sehr allgemein gehaltene Statements bekommen in Bezug auf diesen Rüffel vom CSRB. Gibt das Unternehmen dazu, eine neue Sicherheitskultur in den eigenen Netzwerken zu brauchen? Und in Bezug auf diesen Midnight Blizzard Hack gelobt Microsoft volle Kooperation mit der CISA und Unterstützung von betroffenen Kunden. Ich habe aber insgesamt so ein bisschen den Verdacht, die Administration eines aktuellen IT-Systems, die wird irgendwie etwas zu komplex. Da werden eben alle möglichen Prozesse in digitale, in Cloud-Lösungen überführt. Jetzt kommt gerade auch noch der KI-Hype mit hinzu. Und um diese ganzen tollen neuen Möglichkeiten, aber auch bequeme Zugriffsmöglichkeiten für alle User und Userinnen abzusichern, dann brauche ich wieder extensives Know-how, gegebenenfalls kostenpflichtige Zusatztools und Dienste, entweder von Microsoft oder von anderen Dienstleistern. Für mich stellt sich da die Frage, ob die Kosten-Nutzen bzw. eben auch Risiko-Benefit-Balance da noch stimmt. Denn die interessierten, auch staatlichen Angreifer, die sind da. Daran kann es keinen Zweifel geben.
Was heißt es, wenn ein großes Softwareunternehmen wie Microsoft selbst ein Sicherheitsproblem hat? Darüber habe ich gesprochen mit Michael Gessert. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Lange ließ man sie gewähren im Schatten der großen Social-Media-Plattformen, auf die sich die Regulierungsaktivitäten der Europäischen Union in der Vergangenheit besonders konzentrierten. Doch nun sind auch die großen Pornoportale dran und sie müssen sich bei Strafandrohungen an neue Standards halten, die Jugendliche und unmittelbare Opfer hauptsächlich sexualisierter Gewalt und der Darstellung davon schützen soll. Denn von den schätzungsweise 5 Milliarden Besuchen pro Monat allein bei den 5 größten Anbietern geht mit Sicherheit auch ein großer Teil auf das Konto von Minderjährigen. Andreas Meyer-Feist berichtet über die neuen Regeln in der EU.
Die Plattformen müssen in Zukunft genauer hinsehen, was bei ihnen läuft und strafbare Inhalte stoppen. Die Unternehmen sollen außerdem verhindern, dass Kinder und Jugendliche Zugriff auf pornografische Inhalte haben. Vor allem aber will der zuständige französische EU-Kommissar Thierry Breton sicherstellen, dass Nutzer verdächtige Inhalte schnell melden können.
D'abord, la nécessité maintenant pour ces plateformes.
Als erstes müssen diese Plattformen nun über eine gut sichtbare Schaltfläche verfügen. Wenn Nutzer feststellen, dass dort strafbare Inhalte verbreitet werden, zum Beispiel Kinderpornografie oder Gewaltszenen, dann muss ein Knopf zum Anklicken da sein. Dieser Knopf muss sehr deutlich sichtbar sein, nicht irgendwo versteckt, um diese kriminelle Handlung, die in den Netzwerken geschieht, präzise melden zu können. Vor allem die Verbreitung intimer Fotos und Videos von Minderjährigen auf einschlägigen Plattformen soll gestoppt werden. Ein großes Problem, die Erpressung mit sexuellen Inhalten, die auch als Sextortion bezeichnet wird. Straftäter drohen damit, sexuelle Inhalte, die sie von bestimmten Personen gesammelt haben, zu verbreiten. Vor allem Jugendliche sind betroffen. Sie können sich bisher kaum wehren. Unter anderem das Bundeskriminalamt warnt seit langem vor dieser Masche, die Betroffene in den Selbstmord treiben kann. Auch deswegen hat die EU-Kommission die Plattformen stärker in den Kampf gegen Kindesmissbrauch integriert und ihnen neue Regeln auferlegt. Bisher mussten die Anbieter nicht alle Kanäle immer auf dem Schirm haben, erklärt die dänische EU-Digitalkommissarin Margrethe Vestager.
Now they will have to assess, is this a risk? And if they find that there is a risk, they have to do something about it, to take that risk away.
Jetzt müssten die Plattformen selbst beurteilen, ob Inhalte ein Risiko darstellen. Und wenn sie feststellen, dass ein Risiko besteht, müssen sie etwas dagegen unternehmen, um das Risiko zu beseitigen. Zwar bleibt es den Unternehmen erlaubt, personenbezogene Daten für Werbezwecke zu sammeln, sie dürfen aber keine Werbung mehr auf der Grundlage sensibler Daten wie der sexuellen Orientierung personalisieren. Die EU-Kommission stellt die 3 großen Porno-Plattformen damit auf eine Stufe wie Twitter, Facebook, TikTok oder einige Google-Angebote. Das war lange umstritten. Vor allem der Anbieter Pornhub wehrte sich gegen die Gleichstellung mit den ganz großen Plattformen. Doch der Druck zu handeln wurde größer, zumal auch in den USA die Gefahren, die vor allem Jugendlichen drohen, viel ernster genommen werden als früher. Grundlage in der EU ist das neue Gesetz über digitale Dienste. Damit will die EU gegen Darstellungen sexueller Gewalt vorgehen und den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen eindämmen. Die 3 betroffenen Plattformen erreichen mindestens 45 Millionen Nutzer, betont EU-Kommissarin Vestager. Von den großen Anbietern gehe auch ein besonders großes potenzielles Risiko für die Gesellschaft aus.
Make sure that illegal content is dealt with, harmful content is dealt with, so that you can feel safe.
Es müsse sichergestellt werden, dass sich die Unternehmen um illegale und schädliche Inhalte kümmern, sodass sich die Nutzer sicher fühlen können. EU-Kommissarin Vestager kündigte an, genau zu prüfen, ob die Regeln eingehalten werden. Unternehmen, die sich nicht daran halten, drohen Strafen bis zu 6% des weltweiten Umsatzes.
Andreas Meyer-Feist berichtete über neue Regeln für Pornoportale in der EU. Wir verweilen noch ein bisschen in der Online-Welt, verlassen aber ganz klar den Schmuddelbereich und gehen in den Online-Store. Auch wenn der Höhepunkt im Corona-Jahr 2021 deutlich wieder unterschritten wird, mit gut 18,5 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland, das sind Angaben von Statista, ist der Schuh- und Modehandel der zweitwichtigste Sektor im Online-Handel schlechthin. Aber gerade dieser Bereich hat ein großes Problem. Die Retouren, sie liegen teilweise bei 50, 60 oder 70% aller Bestellungen. Diese extrem hohe Quote zu senken, haben sich Christian Groth und sein Team vom Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof vorgenommen. Und zunächst habe ich mit Groth über die Gründe für diese hohe Quote gesprochen.
Also im Prinzip haben wir zwei Hauptprobleme, die letztendlich so einen Löwenanteil der Gründe ausmachen, die zurückgehen. Zum einen ist es so, etwa 60% der Artikel gehen zurück, weil die schlicht und ergreifend nicht passen. Das heißt, der Artikel ist zu groß, der ist zu klein, die Ärmel sind zu lang, die Hosenbeine sind zu kurz etc. Der zweite Grund, der ist nicht ganz so gewichtig, aber immer noch relativ gewichtig. Vielen Leuten gefällt der Artikel auf dem Bild sehr gut, aber wenn sie sich selbst darin dann sehen, dann merken sie, oh, also irgendwie steht mir das so leider gar nicht und dann schicken sie die natürlich einfach zurück. Also das sind so die zwei Hauptprobleme, die wir eigentlich ausgemacht haben im Onlinehandel.
Da könnte man sagen, wunderbare Augmented Reality Technologien gibt es ja und Virtual Reality Technologien, die man da zunutze machen könnte. Was sind denn Ihre Ideen?
Unsere Idee ist, dass wir eben nicht in den komplett virtuellen Raum gehen, sondern wir würden eben gerne gewisse Virtualisierung in den Standard-Online-Verkaufsprozess hineingeben. Und zwar möchten wir, dass die Menschen sich sozusagen virtuell ankleiden können. Ja, das heißt, dass sie Artikel, die sie im Online-Shop sehen, einfach schon mal an sich selbst sehen können, um zu sehen, ob sie ihnen gefällt, ob ihnen die Farbe steht oder ob letztendlich die Ärmel eben zu lang sind, zu kurz sind oder ob die Größe 50 ihnen passt oder ob es dann doch lieber eine 48 sein soll. Das wäre so unsere Idee, an das Ganze ranzugehen, damit man einfach schon mal eine erste Information hat, okay, das passt mir wirklich gar nicht oder das müsste einigermaßen passen für mich.
Aber da ist es ja mit dem Foto nicht getan vom Käufer, der also vor dem Portal des Online-Shops sitzt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man da größere Vermessungen machen müsste. Ja, vielleicht sogar die Käuferin oder den Käufer vorher in einen sogenannten Bodyscanner schicken müsste, damit man solche virtuellen Ansichten überhaupt generieren kann.
Also um eine 100% Lösung umzusetzen, wäre so ein Bodyscanner wahrscheinlich eine wirklich super Sache. Bei dem Demonstrator, den wir jetzt gerade entwickeln, soll das Ganze folgendermaßen ablaufen. Der Kunde, der macht einmal ein Ganzkörperfoto, am besten in einer typischen A-Pose, wo man quasi Arme und Beine gut sehen kann. Und alles, was er dann noch angibt, ist letztendlich eigentlich nur die Körpergröße. Den Rest versuchen wir letztendlich zu ermitteln. Und dann kann der Kunde einen Artikel auswählen und wir synthetisieren sozusagen den Artikel dann an das Bild dran und dann sieht er schon, okay, das ist quasi in der Größe zu groß oder in der Größe wäre es zu klein oder hier sind die Ärmel einfach zu lang oder ja, okay, das sieht bei mir einfach total komisch aus. Ich nehme doch lieber einen anderen Artikel.
Jeder, der schon mal Mode anprobiert hat, weiß, dass Körpergröße etwas Relatives ist. Eine sehr, sehr grobe Einschätzung der Person, die zum Beispiel auf die Länge, tatsächliche Länge der Beine oder auf den Bauchumfang oder weiß Gott was gar nicht so viel Rücksicht nimmt. Wie präzise kann Ihr System denn da sein?
Also man muss sagen, das ist ein relativ komplexes Verfahren. Was wir relativ gut rausbekommen, ist tatsächlich die Länge der Beine, der Arme, Torsogröße. Was wir nämlich machen ist, wir erkennen quasi, ja, man nennt ein Skelettmodell, das hinter den Menschen steht. Und da erkennen wir relativ gut, wie lang tatsächlich so ein Bein oder so ein Arm ist. Wo es noch ziemlich schwierig ist, ist genau der Punkt, den Sie da eben ansprechen. Dann ist der Bauchumfang mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Das ist schon deutlich schwieriger. Auch da gibt es erste Ansätze, um letztendlich damit umgehen zu können. Die sind aber deutlich komplexer als jetzt so ein klassischer Dreisatz, den wir vielleicht irgendwo noch aus der Schule kennen, wo ich sage, naja, wenn die Person eben 1,80 Meter ist und ich kann dann sozusagen über die Pixel zurückrechnen, wie lang ist denn tatsächlich der Arm, wie lang ist denn tatsächlich das Bein dahinter.
Wenn von komplexen Aufgaben die Rede ist, dann wird ja heutzutage ganz oft gerne vom KI-Einsatz geredet. Kommt die bei Ihnen auch zum Tragen?
Ja, und zwar hauptsächlich, muss man sagen, das ist jetzt kein einzelnes neuronales Netz oder irgendwie sowas, wo man das einfach vorne reingibt und hinten purzelt das dann einfach schön raus, sondern es ist ein größeres System, das aus mehreren neuronalen Netzen besteht. Wir machen eine gewisse Vorverarbeitung, das heißt, wir erkennen schon mal, was hat denn die Person aktuell für eine Kleidung an, um dann eben möglichst gutes Skelett zu erkennen. Und dann verwenden wir weitere neuronale Netze, um sozusagen die Kleidung, die haben sie ja meistens vorliegen, entweder als Kleidungsstück am Modell oder eben flach auf einer Platte sozusagen. Und ein neuronales Netz versucht dann sozusagen, diese flache Darstellung auf genau diesen Körper drauf zu rechnen. Und nochmal ein neuronales Netz geht dann nochmal her und passt dann sozusagen die, ja, ich nenne es mal jetzt die Schadstellen an, also da, wo es nicht so gut funktioniert hat, werden quasi nochmal gewisse Ausbesserungen gemacht. Das sind Diffusionsalgorithmen, die kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie schon mal selber irgendwie ein Bild im Internet mit Stable Diffusion oder Midjourney generiert haben, wo Sie dann so einen Prompt eingeben. Und im Prinzip verwenden wir auch ähnliche Netze, die dann letztendlich hinterher nochmal drüber gehen und versuchen, das Ganze möglichst realistisch aussehen zu lassen einfach.
Das war Christian Groth von der Hochschule Hof über die virtuelle Anprobe im Onlineshop.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48755.
Das Porto ist teurer.
Oh, du Blitzmerker, schon länger. Du verschickst Briefe?
Darf ich doch auch mal.
Zugeklebt?
Natürlich klebe ich die zu.
Siehste?
So ein Brief wird doch nicht schwerer durch meine Spucke. Ist doch längst verdunstet, bevor der im Kasten liegt.
Da haben wir's. Fachkräftemangel. Dauert halt länger, falls jemand deine DNA nehmen muss.
Meine Spucke?
Da bleibt die Spucke weg, was? Wenn du Briefe zuklebst, die sind besonders verdächtig.
Und das Briefgeheimnis?
Knacki. Wenn du verdächtig bist, knackt man sowas bei freundlichen Diensten, wo es kein Briefgeheimnis gibt. Da muss der erst mal hin.
Deswegen ist es jetzt teurer, du spinnst, Dicker.
Aber irgendeinen Grund muss es doch geben, warum Briefe jetzt teurer sind und länger unterwegs. Vielleicht eine Lagergebühr?
Lagergebühr, das ist es. Die Briefe zahlen Miete, weil sie hier und da in teuren Lagerhallen rumliegen. Und je langsamer sich das Personal bewegt, desto länger liegen sie. Tolle Geschäftsidee.
Warum schreibst du nicht per Mail oder Messenger?
Alles unsicher. Die Politik ist doch ganz heiß auf Chatkontrolle. In Belgien will man Messenger jetzt auf hochriskant einstufen.
Ah, wie verschlossene Briefe. Die brauchen dann auch 3 Tage zum Pennen auf irgendwelchen Servern zur Miete.
In der Cloud. Wurde Microsoft nicht der Generalschlüssel geklaut?
Von chinesischen Hackern. Letztes Jahr. Zu lange her, um es nicht zu vergessen.
Und? Das ist doch mal echt hochriskant. Und wurde vor den neuen Lücken gewarnt?
Still ruht der See. Das BSI.
Gibt's das nicht mehr?
Doch, aber mit Beißhemmung, habe ich gerade gehört.
Spielen die Beamten Mikado, weil sie Löcher für die Chatkontrolle brauchen?
Sowas heißt dann Duldungsstarre. Kann ja verstehen, so kurz vorm Ziel, wo man so hart gedealt hat, zum Beispiel mit der Münchner Verwaltung das gut laufende Linux zu killen, weil es nicht Microsoft war. Mit Linux hätten die jetzt weniger Probleme.
Gruselig, dass jetzt unsere Daten in irgendwelchen gelöcherten Clouds hängen. Entkommen kann niemand?
Doch, schreib Postkarten.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Samsung überholt Apple als Marktführer für Smartphones. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Friederike Walchner-Seri.
Das berichtet der US-Branchendienst International Data Corporation. Der südkoreanische Konzern Samsung lieferte demnach im ersten Quartal knapp 21% der weltweit verkauften Geräte. Der Marktanteil von Apples iPhone lag bei rund 17%. Insgesamt verkaufte Samsung damit mehr als 60 Millionen Smartphones. Damit konnte der Konzern seine langjährige Position als Marktführer zurückerobern.
Meta hat die nächste Generation seines Large Language Modells Llama vorgestellt.
Llama 3 wird in Zukunft in den virtuellen Assistenten Meta AI integriert. Außerdem soll die KI neue Funktionen auf WhatsApp und Instagram ermöglichen. Auch der Einsatz in der Meta-Videobrille, die über Kamera, Mikrofon und Lautsprecher verfügt, ist geplant. Dabei bleibt Meta seinem Open-Source-Ansatz treu. Auch der Quellcode für die neue Generation ist öffentlich verfügbar.
Ein Cyberangriff hat das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen getroffen.
Auf seiner Website berichtet das United Nations Development Program, dass bei der Attacke Mitarbeiterdaten und Auftragsinformationen abgegriffen wurden. Alle Betroffenen seien informiert. Verantwortliche nennt das UN-Programm nicht. Allerdings hat sich die Ransomware-Gruppe 8Base selbst zu dem Angriff bekannt. Betroffen waren Daten einer lokalen IT-Infrastruktur in Kopenhagen.
WhatsApp und Threads verschwinden in China aus dem App Store.
Aufgrund verschärfter Regulierungsmaßnahmen muss Apple die beiden Anwendungen des US-Konzerns Meta aus dem App Store entfernen. Die chinesische Regierung begründete die Entscheidung mit Sicherheitsbedenken. Apple teilte mit, man sei gezwungen, die neue Gesetzeslage zu akzeptieren.
Die Bundesregierung nutzt jetzt einen eigenen WhatsApp-Kanal.
Darüber will die Regierung insbesondere Menschen erreichen, die keine gängigen Social-Media-Plattformen nutzen. Der Kanal namens Bundesregierung soll unter anderem über Arbeit und Entscheidungen der Ampelkoalition informieren. Erst seit knapp 2 Wochen ist Olaf Scholz auch mit einem eigenen Account auf der Videoplattform TikTok vertreten.
Elon Musk will neue X-Accounts für 3 Monate kostenpflichtig machen.
Damit möchte der Chef der Plattform X Spam- und Bot-Accounts in den Griff bekommen. Die geplante Gebühr ist nicht bekannt. Elon Musk schrieb auf X, es handelt sich um einen winzigen Betrag. Die Bezahlschranke soll dann in Zukunft verhindern, dass direkt wieder neue Fake-Accounts entstehen.
Seit dieser Woche fahren wieder Kameraautos von Apple durch ganz Deutschland.
Mit den Aufnahmen will Apple die Qualität digitaler Karten verbessern. In München, Berlin, Potsdam und Hamburg sollen auch in Fußgängerzonen, Parks und Bahnhöfen Aufnahmen mithilfe von Kamerarucksäcken entstehen. Wer befürchtet, selbst durchs Bild gelaufen zu sein, kann unter anderem per E-Mail beantragen, dass Fotos gelöscht werden.
Sternzeit, 20. April. Jürgen Stock und die vergessene Entdeckung Chiles. Im April 1960 stand der Astronom Jürgen Stock erstmals auf einem Berg beim Ort Vicuña. Dort war es perfekt klar, absolut windstill und ringsum nichts als finstere schwarze Nacht. Es war ein Schlüsselmoment für die Astronomie. Denn der 36-jährige Wissenschaftler hatte erkannt, dass Chile weltweit einzigartige Bedingungen bietet, um in die Tiefen des Kosmos zu blicken. Jürgen Stock stammte aus Hamburg und war nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA gegangen. Schließlich schickte man ihn nach Chile, um in der Umgebung der Hauptstadt Santiago einen Berg für ein kleines US-Teleskop auszusuchen. Doch Jürgen Stock bemerkte sofort, dass weiter im Norden des Landes viel bessere Beobachtungsbedingungen herrschen. Mit Pferden und Maultieren schaffte er Testinstrumente auf die Berge, um den besten Platz auszuwählen. Der damals unbekannte Gipfel bei Vicuña hat heute magischen Klang, Tololo. Dort gründete Jürgen Stock das Cerro Tololo Interamerikanische Observatorium. Heute gibt es im Land 5 riesige Sternwarten. Nirgendwo sonst stehen so viele große Teleskope wie in Chile. Dass dies Jürgen Stock zu verdanken ist, weiß kaum noch jemand. Stock hatte als US-Bürger 1970 Chile verlassen müssen und ging nach Venezuela. Im April 2004 ist er dort gestorben. Auf Tololo, seinem Observatorium, heißt das größte Teleskop nach Victor Blanco, dem zweiten Direktor. Nach dem Gründungsdirektor heißt leider kein Teleskop. Jürgen Stock wurde selbst dort vergessen.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.